Ich möchte alle Zuhörer und Gemeindeglieder zu diesem Ostergottesdienst herzlich begrüßen. Und das mit diesem Ostergruß: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mein Thema für heute lautet: Maria Magdalena von Jesus befreit zum Dienst. Und ich werde vor allen Dingen Johannes 20, Vers 1 bis 18 etwas näher betrachten. Heute Morgen möchte ich also einige Stationen aus dem Leben von Maria Magdalena behandeln. Sie war die erste Zeugin der Auferstehung Jesu. Wer war Maria Magdalena? Das Erste: ihre Herkunft und Befreiung. Sie war gebürtig aus Magdala. Es war ein kleines Städtchen am Ostufer des Galiläischen Meeres. In Lukas 8, Vers 1 bis 3 lesen wir von ihr: Und es begab sich danach, dass Jesus durch Städte und Dörfer reiste, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die Zwölf waren mit ihm. Und etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren: Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm dienten, mit ihrer Habe. Hier wird also berichtet, dass Maria von Satan schwer gebunden war, geknechtet. Sie hatte sieben Dämonen, die in ihr wohnten, und niemand kann ahnen, was sie gelitten hat, wie sie sich auch nach Befreiung sehnte. Das war ein schreckliches Los. In Lukas 8, Vers 27 bis 29 können wir ersehen, wie entsetzlich dieses Leiden eines Besessenen war. Da wird uns berichtet, dass die Dämonen ihn im Griff hatten, dass er in Gräbern hauste, und alle Versuche, ihn zu zähmen, waren zwecklos. Immer wieder zerriss er seine Fesseln, entrann in die Grabhöhlen, und dort blieb er Tag und Nacht. Von Weitem konnte man sein Geschrei und furchtbare Laute hören. Und dazu schlug er sich mit Steinen und brachte sich auch schreckliche Wunden bei. Ein Bild des Entsetzens und des Jammers, das so ein Besessener bot. Vielleicht ging es Maria Magdalena ähnlich. Sieben Dämonen versklavten sie. Und Maria Magdalena war ein Spielball von finsteren Mächten. Auch heute noch wütet Satan und bringt Menschen unter seine Gewalt. Zuerst nimmt er den kleinen Finger, dann nimmt er die Hand, dann nimmt er das Leben, um es zu zerstören. Ich hörte eine Geschichte von einem 15-jährigen Mädchen. Die ging zu einer Wahrsagerin und ließ sich dort Karten liegen. Und die Wahrsagerin sagte ihr: Mit 20 Jahren wirst du sterben. Zuerst hat sie sich innerlich aufgeregt und hat das weggewiesen. Das kann doch nicht stimmen. Und trotzdem hat es sie belastet. Mit 17 Jahren fuhr sie mit ihrem Fahrrad nur noch die Nebenstraßen zur Arbeit. Sie hatte Angst. Und später fuhr sie nur noch mit dem Zug. Sie zog sich immer mehr zurück. Und eines Tages, einen Tag vor ihrem 20. Geburtstag, schloss sie sich in ihrem Zimmer ein und drehte durch. Sie wurde in die Psychiatrie eingeliefert. Sie starb nicht mit 20. Aber der Satan hat sie geknechtet, weil sie sich mit Wahrsagerei einließ und hat ihr Leben zerstört. Vielleicht sind heute Morgen auch Zuhörer dort, die von Satan geknechtet sind, weil sie sich mit Wahrsagerei, Esoterik, Spiritismus eingelassen haben oder bei einem Besprecher waren, mit dem der Satan im Bunde war, um die Person gesund zu machen. Oder du bist vielleicht geknechtet vom Alkohol, von der Spielsucht oder der Ess- oder Magersucht. Oder dein Herz ist voller Bitterkeit und Zorn und du hast dich manchmal nicht in Gewalt unter Kontrolle. Und Zank und Streit bestimmen deine Ehe und Familie. Vielleicht geht es bei dir ähnlich zu wie bei dieser Familie, die wir gut kennen. Die Frau war manchmal sehr zornig, hat richtige Wutanfälle gehabt und einmal nahm sie eine Vase und warf die Vase ihrem Mann nach. Der konnte sich gerade noch so ducken und die Vase verfehlte nur ganz knapp seinen Kopf. Übrigens sind das sonst verhältnismäßig nette Leute und sie gehen sogar zu einer freien Gemeinde. Oder du bist bestimmt vom Fernsehen, sitzt stundenlang vor dem Fernseher. Der nimmt dir so viel Zeit weg. Oder dein Computer, mit dem du mehr Zeit verbringst als mit deiner Frau, als mit deinen Kindern. Oder du gehst sogar zur Hure. Deine Gedanken sind verschmutzt durch Pornografie. Oder du lebst im Ehebruch. Und für solche belasteten, geknechteten Menschen gibt es wunderbare Hilfe. Das ist die frohe Botschaft auch heute. Und das ist Jesus Christus. In Johannes 8, Vers 34 und 36 heißt es, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Welchen aber der Sohn Gottes, Jesus ist hier gemeint, frei macht, der ist wirklich frei. Und diese Befreiung aus Satans Banden erlebte auch Maria Magdalena. Jesus befreite sie von allen finsteren Mächten, von allen Gebundenheiten und ihr Leben wurde neu. Auch du kannst heute Morgen Jesus Christus deine Sünden, deine Gebundenheiten im Gebet bringen. Und er wird dir vergeben. Er will dich aus der Gewalt des Satans befreien. Ich leitete eine Freizeit vor vielen Jahren in Korsika und sprach dort mit einer jungen Frau. Sie kam zu mir, weil sie in großer Not war. Und sie erzählte mir, dass sie am Morgen noch sich umbringen wollte. Sie stand vor den Klippen und wollte 20, 25 Meter runterspringen, um sich das Leben zu nehmen. Und doch hat sie die Sehnsucht nach Befreiung gehabt. Und sie war bereit, dann ihre Schuld zu bekennen. Sie war früher rauschgiftsüchtig, lebte in einer Kommune in sexuellen Ausschweifungen, bekam ein uneheliches Kind, was sie aber nicht zur Welt brachte, sondern abtrieb. Sie erlebte, wie einige Freunde an einer Überdosis Rauschgift starben. Und Gott offenbarte im Gespräch, das wir hatten, dass ihre Eltern mit ihr als Kind zu einem Besprecher gingen, der mit Satan im Bunde war. Und dieser Mann hat sie gesund gemacht. Aber seitdem war sie auch geknechtet von der Macht des Bösen. Und als sie das einsah und ihre Sünde bekannte und sich von diesem Besprecher und Satan im Namen Jesu lossagte, kam es zum Durchbruch und sie wurde befreit. Wir waren auf den Knien und sie betete 20 Minuten bestimmt unter Tränen und eine Sünde nach der anderen hat sie bekannt. Und als wir dann aufstanden von den Knien, da strahlte sie und sie war befreit. Jesus hat sie frei gemacht. Und später schrieb sie mir auch einen Brief. Und darin stand, ich bin befreit und bin noch nie so glücklich gewesen wie jetzt. Ich darf mit Jesus jetzt meinen Weg gehen. Wunderbar, Jesus hat die Macht zu befreien. Oder ich denke an einen guten Freund, Rabbi Maharaj. Wir haben 7 Jahre miteinander zusammengearbeitet, evangelisiert. Er war früher Hindu-Priester. Er wurde von Menschen als Gott angebetet, schon als kleiner Junge. Ihm wurden Opfer gebracht. Und dann kam er zum lebendigen Glauben an Jesus. Dann hat er seine ganzen Götzen im Hof aufgestapelt, alle Zauberschriften, und hat ein großes Feuer gemacht. Und da erlebte er, wie Dämonen ausgefahren sind, wie er befreit wurde, wie ein neuer Mensch wurde. Er hat auch das Buch Der Tod eines Gurus geschrieben und evangelisierte überall in der Welt, auch heute noch, und bringt die frohe Botschaft von dem Befreier, von Jesus. Ja, Jesus ist stärker als alle Finsternis. Er ist der Sieger über Satan, Sünde und Tod. Und das hat auch Maria Magdalena erfahren. Und deshalb folgte sie Jesus mit ganz großer Dankbarkeit. Das Zweite, was wir sehen, sie folgt Jesus nach. Sie steht in der Nachfolge Jesu, wie es auch hier schon in Lukas 8, Vers 2 und 3, was ich las, heißt: Jesus nahm seine 12 Jünger mit und einige Frauen, die er geheilt und von bösen Geistern befreit hatte. Und dazu gehörte ja auch Maria Magdalena, aus der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und sie folgten Jesus nach. Und sie dienten Jesus mit ihrem Besitz, wie es da heißt, und seinen Jüngern auch. Also als Maria durch Jesu Macht von diesen finsteren Mächten befreit wurde, bekam ihr Leben eine neue Richtung. Sie war durch ihre Dankbarkeit so sehr ihrem Retter und Befreier verbunden, dass sie sich nicht mehr von ihm trennen wollte. Sie trat in seine Nachfolge, genauso wie die 12 Jünger. Aus Dankbarkeit stellte sie ihr Leben in den Dienst Jesu. Sie fragte sich mit David, könnte man sagen: Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohltaten, die er an mir getan hat? Und das ist die richtige Einstellung derer, die Jesus erfahren haben. Sie diente Jesus mit großer Liebe und Hingabe. Viele sind Jesus sehr dankbar für ihre empfangene Befreiung. Andere sind aber auch ziemlich gleichgültig und enttäuschen den Herrn. In Lukas 17, 15 bis 17 lesen wir: Jesus heilte 10 Aussätzige, die eigentlich von der Gesellschaft ausgestoßen waren, die dahin vegetierten. Aber nur einer von 10 kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor die Füße Jesu auf sein Angesicht und dankte ihm. Und Jesus fragte: Wo sind die 9? Sie haben ihm keinen Dank entgegengebracht. Als Graf von Zinzendorf vor einem Gemälde des gekreuzigten Jesus stand, las er den darunter stehenden Ausspruch: Dies tat er für dich, was tust du für ihn? Und das führte ihn zur völligen Hingabe an Jesus. Und sein Herz brannte. Er wollte andere Menschen für Jesus gewinnen. Er gab Hab und Gut, seinen Besitz, Jesus hin, bildete junge Menschen für die Mission aus, und über 200 Leute, die ausgebildet waren, gingen in verschiedene Kontinente dieser Welt und opferten ihr Leben. Viele sind gestorben an Malaria und anderen Krankheiten in diesem Dienst. Jesus sucht Nachfolger, die ihm Hab und Gut, ihr ganzes Leben zur Verfügung stellen, ihm aus Liebe dienen, wie Maria. Bist du solch ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin? Was hindert dich? Leg es ab. Gib dich Jesus ganz hin, ohne Wenn und Aber. Und dein Leben wird neu entzündet von der Liebe Jesu. Mach es heute fest und liefere auch deinen Besitz Jesus aus, dass er darüber verfügen kann. Gib ganz neu wie Maria von deinem Besitz und unterstütze die Gemeinde, die weltweite Missionsarbeit. Gerade heute, wo so viele Missionen leiden unter der Corona-Epidemie, wo sie manchmal nicht mehr wissen, wie sie überhaupt noch die Saläre bezahlen können für die Missionare. Sei nicht länger knausrig und fördere Gottes Reich. Gib mit Freuden, aus Dankbarkeit, mit Liebe, nicht als ein schweres Muss. Wir sahen Marias Befreiung, dann die Nachfolge Marias und dann Maria unter dem Kreuz, dass Maria Magdalena Jesus treu nachgefolgt ist. Das geht besonders daraus hervor, dass wir sie auch unter dem Kreuz Jesu wiederfinden. In Johannes 19,25 heißt es: Es standen aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester, Maria des Klopas Frau und Maria Magdalena. Die Jünger waren geflohen und haben Jesus verlassen. Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet, aus Menschenfurcht. Nur Johannes stand als einziger von den 12 Jüngern mit einigen Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, unter dem Kreuz. Und darunter war auch Maria Magdalena, die in der Todesstunde, in den furchtbaren Qualen Jesu, ausharrte und ihn nicht verließ. Dazu gehörte Mut. Wie leicht hätte man Maria als Anhängerin Jesu gefangen nehmen und auch hinrichten können. Offenbar haben das die Jünger gefürchtet und sind deshalb geflohen und haben sich versteckt. Aber Maria liebte Jesus so tief, weil er sie so wunderbar aus der Macht Satans befreite, dass sie ihn nicht verlassen wollte. Sie war sogar bereit, ihr Leben einzusetzen, auch wenn man sie umgebracht hätte. Und ich denke, von dieser Haltung und Einstellung Marias können wir heute eine ganze Menge lernen. Sind wir als Nachfolger Jesu heutzutage so, warum sind wir so leidensscheu? Wie fürchten wir uns davor, um Jesu willen leiden zu müssen? Wie oft reagieren wir genauso wie Petrus und verleugnen unseren Herrn, der uns so liebt und mit seinem Blut erkauft hat? Es ist manchmal nur ein wenig Spott, ein wenig belächelt werden am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Und manchmal können wir das fast nicht verkraften und aushalten. Warum fürchten wir uns so? Weil uns das Ansehen und die Anerkennung von anderen Menschen wichtiger ist als Jesus, der uns so liebt. Lasst uns von der treuen Maria Magdalena lernen, bei dem Heiland auszuhalten. Und um dies in bösen Tagen zu können, müssen wir es auch in guten Tagen lernen. Brich durch, lieber Zuhörer, lieber Freund, durch deine Menschenfurcht und deine Leidensscheu. Tu Buße darüber und stell dich ganz neu wieder auf die Seite Jesu unter allen Umständen. In Sprüche 29,25 heißt es: Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, hat nichts zu fürchten. Oder denk an das Wort des Herrn: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern, an das Massaker von Littleton in Amerika. Da war unter anderem auch eine Cassie Burnell dabei. Sie und 12 andere Schüler wurden dort ermordet. Und Cassie Burnell war damals 17 Jahre alt und bekannte sich klar zu Jesus. Und einer dieser Mörder fragte nach Augenzeugenberichten die 17-jährige Cassie, die ständig einen Jesus-Aufkleber trug, ob sie an den Herrn glaube. Und sie antwortete: Ja, und fügte hinzu: Du kannst mir mein Leben nehmen, aber nicht meinen Gott. Und daraufhin erschoss dieser Mitschüler sie durch die Schläfe und sie starb. Dieses Mädchen stand mutig zu Jesus, sogar angesichts des Todes. 2 Jahre zuvor führte Cassie noch ein total gottloses Leben. Sie war stark im Okkultismus verstrickt. Sie war selbstmordgefährdet. Und dann kam sie nach einem Gebet zu Jesus Christus, bekannte ihre Schuld und wurde frei und folgte Jesus mit Freude nach und hat viele Menschen, auch Schülerinnen und Schüler, das Evangelium weitergegeben. Und etliche bezeugten es auch bei ihrer Beerdigung, dass sie durch Cassie zum Glauben an Jesus Christus fanden. Maria Magdalena hielt Jesus die Treue in seiner tiefsten Schmach, in seinem furchtbaren Leiden bis zum Tod am Kreuz. Und sie war auch dabei, als Josef von Arimathea, der auch ein Jünger Jesu war, den Leib Jesu von Pilatus bekam, ihn dann in Leinwand einwickelte und in sein Felsengrab legte. Und dann verschloss er den Eingang mit einem großen Stein. Und da heißt es hier in Markus 15, 47, Maria Magdalena aber und Maria, Josefs Mutter, sahen, wo er hingelegt wurde, also wo Jesus hingelegt wurde. Und Maria Magdalena blieb am Grab, bis sie wegen des Sabbatsgesetzes heim musste. Und auch unter diesen traurigen, schrecklichen Umständen harrte sie aus. Als der Sabbat vorüber war, kaufte sie teure Salben und Spezereien, um Jesus zu salben und ihm einen letzten Liebesdienst zu erweisen. Und ihre Liebe und Treue fand ihren Lohn. War sie doch die Erste, der sich der Heiland nach der Auferstehung offenbarte und die er sich als Boten erkor, seine Auferstehung zu verkündigen. Ein herrlicher Lohn für ein treues Aushalten unter dem Kreuz. Siehst du, es hat seinen Lohn. Halte aus, sei dem Herrn treu, auch wenn es durch Not und Verzweiflung und Seuchen oder Corona-Krisen geht oder sogar den Tod bedeutet. Wir sahen Marias Befreiung, Maria in der Nachfolge Jesu, Maria unter dem Kreuz und das Letzte, Maria Magdalena, Magdalena, die Zeugin des Auferstandenen. Vor allen Dingen in Johannes 20 wird uns davon berichtet. Zuerst sehen wir Marias Enttäuschung hier in Johannes 20, Vers 1 und 2. Und darin lesen wir, den ganzen traurigen Sabbat hindurch ist Jesus der einzige Gedanke, der Maria beherrschte. Und darum steht sie schon ganz früh am Sonntag morgen auf, ehe es dämmerte, um zum Grabe ihres Herrn zu eilen. Ein weiterer schwerer Schlag trifft Maria, als sie in den Garten Josefs tritt und der Stein vom Grab abgewälzt ist. Das Grab ist leer und ein tiefer Schrecken erfasst sie. Und der erste Gedanke ist, haben Grabräuber den Leib meines Herrn gestohlen? Und sie teilt das dann Petrus und Johannes mit und spricht, sie haben den Herrn aus der Gruft genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und Petrus und Johannes, sie laufen dann zum Grab Jesu. Jesu Leib ist nicht im Grab. Nur die Binden und das Schweißtuch Jesu. Es war zusammengefaltet, geordnet, zurückgelassen. Und in Vers 8 heißt es dann von Johannes 20, Johannes ging in das Grab, sah dies und glaubte, dass Jesus auferstanden war. Und dann gingen die Jünger wieder nach Hause. Und Maria blieb weinend am Grab zurück, wie es uns hier in Johannes 20, 11 bis 18 beschrieben wird. Da heißt es in Vers 11, Maria aber stand vor dem Grab und weinte. Und hier sehen wir etwas von der Liebe und Hingabe Marias. Ihr war viel vergeben worden. Sie wurde durch Jesus von diesen finsteren Mächten befreit. Und deshalb liebte sie viel. Und mit Tränen erfüllten Augen, voller Verzweiflung, schaut Maria ins Grab. Sie sieht in diesem Moment zwei Engel. Und diese sprechen zu ihr: Frau, was weinst du? Und sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria ist nicht von diesen Engelerscheinungen, die ja gewaltig waren, beeindruckt. Wo ist Jesus, mein Herr? Das ist ihre einzige Frage und ihr Sehnen, ihn zu finden. Und wir sehen an Maria, für den, dessen Herz einzig und ganz vom Verlangen nach Jesus erfüllt ist, sind selbst Engel kein Ersatz. Maria sagt dann in Vers 13, mein Herr, Jesus ist ihr Herr. Es gibt keinen anderen Herrn, der so wäre wie er. Merkt man es dir und mir an, wer mein Herr ist? Es gibt Gläubige, denen merkt man es nicht an. Sie reden genauso gehässig, lieblos und verleumderisch wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Sie können gerade so habgierig, gewinnsüchtig handeln wie die Welt. Sie explodieren und sind voller Jähzorn, wenn ihnen irgendetwas nicht passt. Man merkt es nicht, dass Jesus ihr Herr ist. Merkt man es an dir, an mir, dass Jesus mein Herr ist? Dass sein Wille unser Herz und Leben regiert? Merkt man es an dir, an mir, wenn er zu dir spricht, dass du ihm gehorsam bist? Maria sagte, mein Herr. Kannst du das? Ist Jesus dein Herr? Und dann, hier in Vers 14 und 15 heißt es, und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Sie sah Jesus und sie meinte, es wäre der Gärtner. Vielleicht war es immer noch dämmerig oder sie konnte wegen der tränenerfüllten Augen nicht gut sehen. Wir wissen es nicht genau. Obwohl Jesu Maria Magdalena liebevoll fragt, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Das waren übrigens die ersten Worte des Auferstandenen. Erkennt Maria Jesus immer noch nicht? So war Jesus Maria in ihrem Schmerz, in ihrer Traurigkeit, mit ihren Sorgen, der Verzweiflung sehr nahe, aber sie hat es gar nicht gemerkt. Geht es uns nicht manchmal genauso? Wir sind verzweifelt. Geldnöte, Krankheitsnöte. Die Corona-Epidemie macht uns zu schaffen. Oder sogar Todesfälle, Arbeitslosigkeit, zwischenmenschliche Probleme drücken uns und wir meinen in unserer Not, Jesus hat uns verlassen. Aber Jesus ist da. Er hat versprochen, ich will euch nicht verlassen und versäumen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dann sehen wir in Vers 16 Marias Freude. Dann erfolgt ein Wort, das Jesus ausspricht hier in Vers 16, das alle Mauern des Leides durchbricht. Maria. Jesus nennt ihren Namen. Und dies hat er oft in den Jahren zuvor getan, als Maria ihm nachfolgte. Und sie erkennt Jesus an der Art, wie er liebevoll sie beim Namen nennt. In Johannes 10, 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Maria erlebte, dass der Herr denen nahe ist, die ein zerbrochenes Herz haben. Und Maria antwortet, Rabuni, welches bedeutet, mein großer Lehrer, und liegt Jesus in großer Verehrung zu Füßen. Sie hatte den gefunden, den ihre Seele liebte, den sie so verzweifelt suchte. Und dreimal sagt sie in Johannes 20, in Vers 2, Vers 13 und 15, wer hat meinen Herrn weggenommen? Es war nur eine Person, die ihr denken, ihr seid bestimmte, Jesus. Sie suchte ihn bei den Toten, aber er lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Was für ein Jubel, eine unbeschreibliche Freude erfüllte in diesem Moment ihr Herz. Sie hatte den Herrn und Meister ihres Lebens wieder. Und dann Vers 17, und Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Man kann Maria verstehen. Wer von uns wollte diese Momente, in denen Jesus uns so tief und persönlich begegnet, nicht festhalten? Denken wir nur an die drei Jünger, die mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Petrus wollte sogar drei Hütten bauen und Jesus in seiner Herrlichkeit auch festhalten. Auch diese Momente, die sie erlebten mit ihm. Aber auch sie mussten vom Berg der Verklärung ins Tal des Lebens zurück und ihren Alltag bewältigen. Hier in Vers 17 gibt Jesus Maria aber einen wichtigen Hinweis, dass er gen Himmel fahren wird, zu seinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott. Dann werde ich mit dir, Maria, und den Jüngern, mit dem himmlischen Vater völlig vereint sein. Jetzt, Maria, hast du aber zuerst einen Auftrag. Und den sagt ihr auch in Vers 18. Sie sollte zu den Jüngern gehen und die Auferstehung von Jesus verkündigen. Da heißt es, da kommt Maria Magdalena und verkündigte den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen hat und dass er solches zu ihr gesprochen hat. Maria ist gehorsam und bringt den Jüngern diese Freudenbotschaft. Und wenn wir Jesu Nachfolger sind, ist dies Jesu Befehl auch für uns. Geht hin in alle Welt und verkündigt die frohe Botschaft der Auferstehung Jesu, damit noch viele andere Menschen aus der Gewalt Satans, der Sünde, dem ewigen Verderben befreit werden. Lasst uns umkehren und Buße tun, dort, wo wir um uns selbst kreisten und nicht unseren Auftrag mehr gesehen haben, anderen Menschen in der Nachbarschaft, in der Schule, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz Jesus zu verkündigen. Kaufen wir die Zeit noch aus, die wir haben. Ich hatte einen guten Freund, wir haben zusammen studiert, damals in der Bibelschule Berke, und er sagte mir, weißt du, was mein Leben revolutioniert hat, das war ein Erlebnis. Er hieß Fritz und er sagte, weißt du, ich wusste in meinem Herzen, ich sollte zwei jungen Männern aus der Nachbarschaft von Jesus Zeugnis geben. Aber ich war Gott ungehorsam. Ich habe das immer vor mich hergeschoben. Ich dachte, später hat man noch Zeit. Und dann zwei Tage danach, als er nochmal so von Gott eigentlich ermahnt wurde, gedrängt wurde, Zeugnis zu sein, las er dann in der Zeitung von einem Verkehrsunfall. Zwei junge Männer verbrannten in diesem Auto. Und das waren seine Nachbarn. Und das hat ihn damals schwer erschüttert. Und er hat sich gebeugt vor Gott, hat wirklich Buße getan, hat sein Leben Jesus geweiht, ging dann zur Bibelschule und später als Missionar nach Österreich und hat dort einige Gemeinden gegründet. Sind wir unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus gehorsam und tragen diese Botschaft des Gekreuzigten und des Auferstandenen, des Siegers von Golgatha, so wie Maria weiter, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Dafür sind wir eigentlich gerettet worden. Gerettet, um Jesus zu dienen. Möge Gott uns helfen, euch, dir und mir.